Wir brauchen sein Wort. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Wenn wir dieses Wort nicht zu uns nehmen, dann leben wir nicht, dann geht es Richtung Tod, dann sterben wir ab. Unser Thema in diesen Tagen lautet das Heil in Jesus Christus gestern und heute. Dieses Thema ist das Hauptbibel der ganzen Heiligen Schrift, ist das Thema der ganzen Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift weiß um einen Zeitpunkt, als dieses Heil in die Welt kam und uns zur Verfügung gestellt wurde. Gott hat sich aber viel Zeit genommen, um dieses Heil vorzubereiten. Es war nicht immer da. Gott hat sich sehr viel Zeit genommen, es vorzubereiten. In dieser Zeit der Vorbereitung, beschrieben durch unser Altes Testament, da wird diese Zeit reichlich betrachtet. Vielleicht fragen wir uns, warum das Alte Testament größer ist als das Neue Testament, da wir ja hauptsächlich vom Neuen Testament her leben würden. Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Wir stellen es fest. Wir stellen fest, dass Gott das Heil in Jesus Christus erst gegen Ende der Weltgeschichte zur Verfügung gestellt hat. Aber das heißt nicht, dass Menschen, die vorher lebten, nicht gerettet werden konnten, sondern das heißt, dass sie in der Erwartung dieses Heils leben durften. Und die Bibel sagt uns, dass ihr Glaube, dieses Warten, bei Gott angerechnet wurde als Gerechtigkeit. Und wenn sie sterben, dann gehen sie schon ein in seine Gegenwart und genießen dort das Heil. Der Unterschied ist der, dass wir heute es schon erleben dürfen, bevor wir sterben. Aber beide Gläubige des Alten und des Neuen Testamentes dürfen in das Heil von Jesus Christus einsteigen. Nun, in dieser Zeit der Vorbereitung tut Gott einiges zu dieser Vorbereitung. Zuerst gibt er Verheißungen. Wir nennen diese Verheißung auf das Heil die Heilsverheißung. Diese spricht einmal von einem Erlöser, der kommen soll, und zum anderen spricht sie von einem Geist, der kommen soll und der diese Erlösung ins Leben des Einzelnen bringt. Nun müssen wir nicht vergessen, dass wenn diese Verheißung davon spricht, dass diese zwei einmal kommen sollen, dass diese nicht existent waren, bevor sie in die Welt kamen, so ist es nun nicht. Keiner von uns war da, bevor er auf die Welt kam, bevor er gezeugt wurde. Aber sowohl der Erlöser dieser Welt als der Heilige Geist, der diese Erlösung zu uns bringt, beide von diesen sind Gott. Sie gehören zur Dreieinigkeit. Im Grunde haben wir nur einen Gott, aber es sind drei Wesenseinheiten oder drei Wesenheiten in diesem einen Gott. Und dieser Gott ist von Ewigkeit her. Es gab nie eine Zeit, wo es nicht einen dreieinigen Gott gab. Es gab nie eine Zeit, wo es nicht die Person gegeben hätte, die wir heute Jesus nennen. Es gab nie eine Zeit, wo es nicht die Person gegeben hätte, die wir den Heiligen Geist nennen. Sie sind von Ewigkeit her. Aber in Gottes Plan kommen sie in diese Welt, um hier in dieser Welt etwas ganz Besonderes auszurichten im großen ewigen Heilsplan Gottes. Und davon spricht dann eine Verheißung oder eine vielfältige Verheißung, durch Menschen gegeben. Sie spricht von diesen zwei Gottespersonen, die das Heil bewirken sollen. Also Gottes Wort, so hatten wir es gestern gesagt, bereitet Menschen vor auf das Heil mittels Heilsverheißung. Dann kommt ein zweites. Gott gibt den Menschen Licht nicht nur durch Verheißung, er gibt ihm Licht durch Vorschrift, sodass der Mensch informiert ist über die Art und Weise, wie Gott denkt, wie er handelt und wie der Mensch zu handeln hat. Wir nennen diese Vorschrift Gesetz, aber Gesetz ist, das deutsche Wort Gesetz, ist eigentlich nicht das geeignetste Wort. Man tät besser, wenn man Weisung sagen würde, denn Weisung ist anwendbar in zwei Bereichen. Im Bereich der Information sowohl als im Bereich der Forderung. Wenn ich aber Gesetz sage, ist das einfach Forderung. Deshalb genügt Gesetz nicht, um das hebräische Wort zu übersetzen, das Torah lautet und eigentlich Weisung bedeutet. Und nicht nur Forderung ist, sondern auch Information, das heißt Unterweisung. Und diese Unterweisung kann geschehen, indem Geschichte erzählt wird, indem Lehre weitergegeben wird, indem Liedgut gesungen wird. Zum Beispiel die Psalmen können auch Weisung sein, Unterweisung. Wer eine gute Bibel hat und gute Überschriften zu den Psalmen, kann dieses Wort dort vielleicht antreffen. Eine Weisung Davids oder eine Unterweisung Davids. Wir haben also Vorschrift, Weisung, Unterweisung. Diese Vorschrift Gottes, und sie schließt, diese Weisung schließt Vorschrift ein, diese Vorschrift ist eine Heilsvorschrift, das heißt, sie bereitet, sie hilft dazu, den Menschen vorzubereiten auf das Heil Gottes, die Rettung von Sünde, die später kommen soll. Wir haben uns gestern gesagt, welcher Art diese Vorschrift war. Sie war zum einen vorbeugende Art, da haben wir die 10 Gebote, sie gehören zu der vorbeugenden Art von Heilsvorschrift. Das heißt, die 10 Gebote zeigen, wie Unheil verhütet werden kann. Solche Gebote wie die 10 Gebote sollen dem Menschen helfen, das Übel der Sünde zu verhüten. Hält er diese ein, dann ist schon einmal eine ganze Menge erreicht. Nun ist es aber so, dass der Mensch von sich aus nicht imstande ist, in Gottes Wegen zu wandeln und seine Vorschriften nicht ganz immer einhalten kann. Er kann das bis zu einem gewissen Maß oft tun, aber niemand von uns ist vollkommen. So sagen wir es, ist Sprichwort geworden, zu irren ist menschlich. Im Grunde stimmt das eigentlich nicht, denn die Sünde ist nicht ein Bestandteil des Menschseins. Es ist menschlich seit dem Sündenfall, aber es ist nicht menschlich, weil es zum Menschsein gehört. Das ist ein Unterschied. Wir müssen uns fragen, was wir unter menschlich verstehen. Meinen wir so, wie der Mensch heute ist? Dann ja, es gehört zu dem Menschen, wie er heute ist, dass er sündigt, dass er irrt. Meinen wir aber, dass Irrtum zum Wesen des Menschen von vornherein gehören würde, dann müssen wir das verneinen. Denn der Mensch war nicht immer so, wie er heute ist. Heute ist es menschlich zu irren, und weil wir irren, weil wir gegen Gott uns verschulden, muss Gott auch ein Gesetz erlassen, das von Strafe spricht. Es gab eigentlich eine Strafe, die für alle Sünde da war, nämlich der Tod. Aber Gott hat diese Strafe aufgeschoben, sodass der Mensch einen gewissen Zeitraum in dieser Welt leben darf, bevor diese Strafe vollzogen wird. Jeder von uns ist dazu verurteilt, eines Tages diese Strafe auf sich zu nehmen. Der Hebräerschreiber sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist unser Los, sodass Gottes Wort eintrifft. Wer sündigt, muss sterben. Nur wird diese Strafe nicht sofort immer ausgeführt. Wir haben also nicht nur Vorschriften vorbeugender Art, wir haben Vorschriften vergeltender Art. Und dann haben wir eine dritte Art von Vorschrift oder Gesetz im Alten Testament. Zum dritten hatte es verheißende Vorschrift. Zum Beispiel 2. Mose 21, sofort nach der Gesetzgebung der 10 Gebote, zeigt Gott schon im Rahmen der Vorschrift über den Sklaven, wie, oder gibt ein Bild, dies ist eine Verheißung in Bildform, wie eines Tages jemand kommt, der selbst an unserer Stelle Sklave wird und dann unsere Schuld auf sich nimmt und unser Los auf sich nimmt. Da hat es auch andere Vorschriften gegeben im Rahmen des Gesetzes, die eigentlich Verheißung auf das Heil waren. Wir haben die ganzen Opfervorschriften, wir haben die Vorschriften in Bezug auf Feste. Es hatte 7 große Feste in Israel. Schon beginnend mit dem Passafest haben wir einen Hinweis auf das Heil in Christus. Paulus sagt, Christus ist unser Passalamm für uns geschlachtet. Wir haben in der Stiftshütte, so hat es Luther übersetzt, Zelt der Zusammenkunft, Zelt des Treffens, wo man Gott traf, Zelt der Anbetung. In dieser Stiftshütte war eine ganze Menge an Vorschattung auf das Heil in Christus. Was war der Sinn dieser Vorschriften? Der Sinn war, zu helfen, die Heilszeit vorzubereiten. Niemand konnte Golgatha so gut verstehen später wie ein Jude. Und wenn die Heiden ihren Messias kennenlernen wollten, dann war es für sie ein Vorrecht, Gemeinschaft zu haben mit Judenchristen, die eingeweiht waren. Die Juden, die waren schon kundig über die Bedeutung der Notwendigkeit des Heils und der Durchführung dieses Heils. Da waren sie schon kundig. Und wenn ein Jude Christ wurde, der konnte sofort Missionar sein. Der war schon, hatte schon eine ganze Menge an Ausbildung von Kindheit an. Durch das Mitfeiern des Passafestes, der anderen Feste, 3-mal im Jahr musste jeder Männliche in Jerusalem erscheinen und dort teilnehmen. Die Frauen mussten nicht immer dabei sein, aber die Männlichen mussten dabei sein. Ein Junge, wenn er 12 Jahre alt war, konnte dann Sohn des Gesetzes werden, ein Bar Mitzwa, wahrer Sohn, ein Sohn des Gebotes Gottes. Und dann kam die Zeit, wo er auch mitreisen durfte nach Jerusalem. Wenn haben da im Neuen Testament zum Beispiel die Erzählung von Jesus, der mit 12 Jahren auch mitreist nach Jerusalem und da dann sein Erlebnis hat im Tempel. Gott zeigte dem Menschen, was er wollte und was notwendig war zum Heil. Die Vorschriften sollten den Einzelnen begleiten und hin zu Christus führen. Diese Vorschriften zeigten die Notwendigkeit einer Rettung und was für eine Rettung es brauchte. In dieser Zeit lässt Gott auch Menschen in einem gewissen Maße erleben, was Rettung ist. Das heißt, wir haben einen Vorschmack von der Rettung, die später kommt. Die eigentliche Rettung ist nicht da, aber Gott rettet in diesem Leben aus verschiedenen Nöten. Nöten, die sich ergeben aus der größten Not, der Sünde. Unsere Not, könnten wir sagen, ist im Grunde eine zweifache Not. Im Garten Eden geschah ja zweierlei, was uns heute Not bereitet. Das eine ist, dass unsere Voreltern gesündigt haben. Sie fielen in die Sünde. Und wir haben diese Sünde geerbt. Und von daher rührt eine ganze Menge an Unheil unter uns. Wir sind Sünder im Wesen. Und es gibt immer wieder eine Kollision von Interessen. Stellen Sie sich vor, einmal reflektieren wir. Jeder von uns hat die Tendenz in sich, eine unheilbare Tendenz, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Das eigene zu suchen, seine Meinung durchzusetzen. Und jetzt heiraten solche zwei Menschen. Es kann nicht anders sein, als es da Schwierigkeiten gibt. dann haben sie noch den Mut, neue Menschen auf die Welt zu bringen. Ja? Und diese haben dieselben eigenen Interessen. Und dann sollen die Probleme verringert werden. Ja? Das Glück liegt nicht in der Ehe und das Glück liegt nicht, auch nicht in der Familie. Es bringt ein Maß an Freude, aber es bringt auch ebenso ein großes Maß an Unheil. Nun, dann soll man ledig bleiben, ja? Ja, sie, die ledig sind, die wissen auch, dass sie früher oder später es mit Menschen zu tun haben. Und wenn nicht gerade mit sich selbst, ja? Und da haben sie schon genug zu tun. Also, wir, jeder von uns ist eigentlich schizophren, nicht wahr? Schizophren in dem Sinne, dass wir eine Kollision von Interessen in uns selbst haben. Ja? Denn wir kommen aus der Schöpferhand Gottes und von dort her haben wir gute Interessen. Und dann kommen wir aus der Sünde von Adam und Eva und von dort haben wir gerade entgegengesetzte Interessen. Paulus erlebt dieses sehr, sehr intensiv und schreibt darüber im 7. Kapitel des Römerbriefes, bis er dann zum Schluss ausruft, wer will mich befreien von dieser Situation? Ich lebe in einem Leib, mit diesem Leib in einem Leben, wo eine echte Kollision von Interessen da ist. Wir haben also einen Großteil von Not dadurch, dass die Sünde da ist. Aber das ist nicht die einzige Quelle unserer Not. Wir haben noch eine zweite Quelle. Die wird manchmal mit dieser ersten verquickt. Sollte man nicht tun. Zum Beispiel sagen uns die Theologen, ich bin auch einer, aber ich habe mich abgewöhnt, so zu reden. Man sagt uns oft und die anderen, die nicht Theologen sind, die sagen es diesen Leuten dann nach natürlich, denn die Theologen sollten es ja wissen und dann darf man wohl mit zitieren, was jene sagen, so denkt man, zum Teil zu Recht. Nur sollten wir, die wir nicht Theologen sind, wissen, dass auch Theologen sich tüchtig und mächtig irren können. Schreiben sie sich das hinter die Ohren oder besser noch irgendwo, wo die Augen das sehen können. Hinter den Ohren kann man es leider nicht sehen. Aber man spricht ja so. Was sagt man? Was sagen die Theologen? Sie sagen, wir würden in einer gefallenen Welt leben. Das stimmt nicht. Wir leben nicht in einer gefallenen Welt. Dieser Satz steht nirgends in der Bibel. Fragen Sie mal jemanden, der so spricht, wo steht das geschrieben? Da kann Ihnen keine Bibelstelle zeigen. Steht nirgends so geschrieben. Was geschrieben steht, ist, dass wir unter gefallenen Menschen leben. Dass die Menschen gefallen sind. Allerdings, wenn man unter Welt die Menschenwelt meint, dann wäre das berechtigt. Nur ist das normalerweise, üblicherweise, nicht, was unter diesem Satz aufgefasst wird. Denn man schließt ganz bewusst, meistens ganz bewusst, die Schöpfung, den Rest der Schöpfung mit ein. Und da hört's auf. Der Fall und gerade ein Theologe sollte wissen, dass der Begriff Fall ein mit Sünde zu tun hat. Ein Begriff ist, der mit Sünde zu tun hat. Das ist die deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes Lapsus, der in der Theologie gebraucht wird für den Sündenfall. Und der Lapsus, das heißt der Sündenfall, fand statt nur im Bereich der Menschen. Nur im Bereich der Menschen. Ja, aber der Mensch ist doch schuld daran, dass die Umwelt so ist. Nun, was meinen Sie mit Schuld? Wenn das einer meiner Studenten gesagt hätte, dann hätte ich ihm wahrscheinlich diese Frage gestellt. Was meinen Sie jetzt unter Schuld? Meinen Sie jetzt unter Schuld Ursache? Wir sagen das euphemistisch, nicht wahr? Ja. Zwei Leute lernen sich kennen und heiraten. Zum Beispiel war ich kürzlich bei den Freunden von Achim Hähnel, der auch hier nicht ganz unbekannt ist. Und wir waren dort, Achim und ich, zum Essen eingeladen. Und dann sagt der Vater des Hauses, der uns eingeladen hatte, nicht mit diesen Worten, aber ich gebe jetzt seinen Sinn weiter. Er erzählte den Kindern am Tisch, dieser Herr Janssen ist schuld daran, dass ihr da seid. Ja. Das heißt, wenn es ihn nicht gegeben hätte, dann hätte es euch nicht alle gegeben. Ja. Alle, weil es eine ganze Menge hatte. Es war eine kinderreiche Familie. Nun, was er sagen wollte, war das, und das hat er den Kindern dann auch erklärt, dass ich dann bei der Hochzeitsfeier nicht nur zugegen war, sondern auch die Fragen dem Ehepaar gestellt hatte. In diesem Sinne kann man das Wort Schuld auch gebrauchen. Man kann es aber auch anders gebrauchen. Man kann sagen, dass der Mensch die Schuld hatte, aber er war nicht die Ursache. Das kann man so sagen. Und das wäre auch der Fall. Der Mensch hat die Schuld, aber ist nicht die Ursache. Denn mit Ursache meinen wir die effektive, das heißt die eigentliche Handlung. Und die Handlung hat Gott vollzogen. Gott hätte theoretisch die Sache so belassen können, wie sie war, kurz nachdem sowohl Adam als Eva vom Baum gegessen hatten. Aber das wäre eine furchtbare Situation gewesen. Ein sündhafter Mensch in einer vollkommenen Schöpfung. Schwierig ist die Frage, war der Leib von Adam und Eva schon mit einbezogen in den Tod, den Gott verkündet hatte? Des Tages, ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Denn der Leib war die erste Umwelt des Menschen. Der eigentliche Mensch ist der Geist, der im Körper wohnt. Und dieser hat den Tod kennengelernt. Das heißt, sofort nachdem sie gegessen hatten oder als sie aßen, kam eine Zäsur, eine Kluft zwischen Mensch und Gott. Und das ist der Tod, der geistliche Tod. Auf diesen brauchte man nicht zu warten. Frage ist, kam der Tod schon in den Leib des Menschen, wie er bei uns heute vorhanden ist? Jeder von uns trägt in sich den Tod. Den haben wir bereits, seitdem wir gezeugt wurden. Das Gesetz der Zersetzung, diese Kraft nennen wir oder können wir nennen die anabolische Kraft, das heißt die aufbauende Kraft. Entschuldigung, die katabolische, die abbauende Kraft. Es gibt aufbauende Kraft, das ist die anabolische Kraft oder die anabolischen Kräfte. Und es gibt die katabolischen Kräfte, das sind Fremdwörter, die diese zweigleisige Gesetzmäßigkeit des Schöpfungsbereiches bespricht. In der Wissenschaft spricht man von Entropie, das heißt von Zersetzung, von Abnahme der Energie. Letztlich bleibt alle Energie da, aber sie ist nicht notwendigerweise brauchbar, sodass ein Teil von Energie immer auf die Seite in den Müll gleichsam, Energiemüll des Weltalls kommt, sodass abgebaut wird. Wir kennen diesen Tod und er mündet dann in das, was wir Tod nennen. Wenn jemand beerdigungsreif wird, der Geist und Leib gehen auseinander. Und Jakobus sagt uns, der Leib ohne Geist ist dann tot. Der Mensch kennt dieses heute. Frage noch einmal, kannten Adam und Eva diesen Tod in ihrem Körper bereits als sie gesündigt hatte? Die Frage kann ich bis heute nicht beantworten. Als Adam und Eva gesündigt hatten, heißt es, dass Gott sie aufsuchte. Und wir wissen, wie er mit ihnen gesprochen hat und wie sie geantwortet haben. Und einer nach dem anderen, Eva nach Adam, sowohl als Eva, haben ihre Schuld abgeschoben. Adam sagt gleichsam, die Frau, die du mir gabst, irgendwie hatte Gott noch Mitschuld daran, dass er also gesündigt hatte, die Frau, die du mir gabst, die hat mich verleitet. Und dann kommt er zur Frau und die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da hat sie nicht gesagt, die Schlange, die du schufst. Und dann ist Gott zur Schlange gegangen. Und dort war kein Ausweichen mehr. Und Gott hat dann mit der Strafe dort begonnen. Zuerst hat er der Schlange die Strafe angekündigt, dann auch Adam und Eva, Eva und Adam. Bei dieser Ankündigung von künftiger Not haben wir Beispiele, es sind nur Beispiele in 1. Mose 3, haben wir Beispiele von dem, was Paulus in Römer 8 sagt, jetzt schöpfungsweit der Zustand der Kreatur ist. Paulus spricht dort vom Seufzen der Kreatur. Und zwar unter dem Gesetz des Zerfalls, der Vergänglichkeit. Paulus gebraucht dort zwei Wörter. Und diese zwei Wörter sprechen eben von der Entropie, von diesem Zerfall dessen, was existent ist. Unser Leib ist von derselben Materie geschaffen wie unsere Umwelt. Es gibt eine gewisse Zahl von Grundelementen und diese sind auch bei unserem Leib vorhanden, einige von diesen, sodass wir Teil unserer Umwelt sind. Und deshalb die Frage, als Gott das Gesetz des Zerfalls verhängt über diese Schöpfung, ein Gesetz, das nicht schon mit dem Ungehorsam von Adam und Eva kam. Weshalb ich sage, nicht der Mensch ist schuld, ist die Ursache der Not in der Umwelt, sondern Gott hat da gehandelt. Es sind also zwei Handelnde, der Mensch und Gott, wodurch Not entsteht. Das Handeln des Menschen bringt uns in die Sündennot und das anschließende Handeln Gottes bringt uns in die Schöpfungsnot. Und diese zwei Probleme werden in den ersten zwei Teilen von Römer 8 besprochen. Aber von der Kehrseite des Heils. Dort wird erzählt, wie das Heil Einfluss nimmt im Bereich dieser zwei Nöte. Römer 8 hat drei Teile. Im dritten Teil versteigert sich Paulus im Lob des Gottes, der uns dieses Heil geschenkt hat und wir dürfen uns dieses Heiles gewiss sein. Ein wunderbares Ende dieses Kapitels. Aber im ersten Teil, 1 bis 16, bespricht Paulus die Frage, wie werden wir als Christen, als Gerettete, als solche, die vom heilen Christus schon erfasst sind, wie werden wir fertig mit der Sünde, mit dem Problem der Sünde? Wenn Sie die Antwort wollen, lesen Sie und studieren Sie Römer 8, 1 bis 16. Aber das ist nur eine Kategorie von Not. Da haben wir die zweite Kategorie. Über die Not von Satan her spricht Römer 8 nicht. Das Thema wird anderswo besprochen. Im mittleren Teil, den Versen 17 bis 27, haben wir die Besprechung der Not in der Schöpfung. Das heißt, die Not der Vergänglichkeit, unter der wir seufzen. Und diese Vergänglichkeit kennen wir heute noch. Also, in diesem Bereich der Vergänglichkeit kann Gott Wunder tun und retten, schon bevor Christus kommt. Zum Beispiel kann, ich hatte gestern schon einige Beispiele erwähnt, Gott rettet aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus dieser Not. Das ist auch eine Sündennot. Sünde von Pharao, seinem Volk und so weiter. Wir haben den Auszug durch das Schilfmeer und dann leidet Israel Hunger, das ist physikalische Not. Dort hilft Gott, es hat bitteres Wasser oder es hat kein Wasser. Beide Male hilft Gott, rettet er aus physikalischer Not. Das sind so Beispiele von Nöten, die aus oder von der Sündennot herrühren, aber noch nicht die Lösung. In der Zeit der Vorbereitung gewährt Gott also beispielhafte Heilserfahrung. Das tut er auf geistlicher Ebene, sowohl als auf irdischer Ebene. Zum Beispiel, auf geistlicher Ebene kennen wir im Alten Testament die Bekehrung. Nicht die Wiedergeburt, aber die Bekehrung kennen wir dort. Heute fallen Bekehrung und Wiedergeburt zusammen, aber das war nicht immer so. Es gab eine Zeit bis zu Christus, ja, bis zu Pfingsten, wo es nur Bekehrung gab, ohne Wiedergeburt. Und diese Bekehrung hatte eine bestimmte Wirkung bei Gott. Gott ruft und der Mensch kehrt um. Und Gott kann ihm Freude schenken, Genuss an seinem Wort. Lesen wir zum Beispiel Psalm 119, angefüllt mit Freude und Frieden über das Wort. Infolge des Besinnens von Gottes Wort. Es gibt irdische Abhilfe, Segen und so weiter. Und noch eine Frage, die ich gestern ankündigte. In welchem Maße schenkt Gott Heilserfahrung? Diese Frage ist sehr wichtig. Erstens, ich will eine Anzahl von Antworten geben. Erstens, Gott hilft in dem Maße, wie er selbst es bestimmt. Das bleibt eigentlich so. Manche Menschen möchten Gott gleichsam zwingen. Das tun sie mit dem Wort, wenn du nur glauben könntest. Aber ich kann nur glauben, was wahr ist. Ich bin angewiesen auf Information. Mein Glaube ist kein schöpferischer Glaube. Glaube ist nicht etwas, das Tatsachen ins Leben ruft. Glaube ist einfach eine Pose-Reaktion eines Überzeugten auf Fakten. Noch einmal. Glaube ist eine positive Reaktion eines Überzeugten auf Fakten. Und ich kann nur glauben, was wahr ist. Und wenn ich weiß, dass ich geheilt werden werde, dann kann ich glauben. Aber ich kann es nicht glauben, bevor ich es weiß. Vielleicht ist das etwas neu für Sie, aber Sie, wenn das Wort auch anders im heutigen Deutsch verwendet wird, so sollte ein Christ wissen, und auch ein Nicht-Christ übrigens, dass das Wort Glauben in der Bibel nicht so gebraucht wird. Glaube in der Bibel ist die Reaktion eines Überzeugten, eines von Tatsachen Überzeugten. Ganz einfach. Das heißt, man glaubt, wo man weiß. Und nur dort, nur dort. Oder man könnte auch so sagen, wenn ich sage, man glaubt, wo man etwas weiß, dann hat man Informationen in Form von Worten bekommen. Ich habe eine Aussage vor mir und diese Aussage glaube ich. Aber Glaube kann auch dort geschehen, wo ich eine Person vor mir habe. Zum Beispiel kann ein Kind glauben, bevor es spricht, bevor es Sätze, Aussagen versteht. Es macht nämlich seine Erfahrung mit Mitmenschen, mit der Mutter zuerst, und lernt dieser Mutter zu vertrauen, sodass der Abstand zwischen Hungermeldung im Körper, im Magenbereich und Schreien sich verlängert. Dieser Zeitabstand verlängert sich. Die Mütter wissen das. Zuerst, wo keine Erfahrung da ist, da schreit es sofort, wenn der Hunger sich meldet. Aber mit der Zeit lernt es zu warten, weil es erlebt. Ja? Es bekommt von dieser Person etwas, diesen Hunger zu stillen. Und so macht jeder von uns seine Erfahrung mit anderen Menschen. Da sprechen wir allerdings weniger von Glauben als von Vertrauen. Und das griechische Wort, das in der Bibel gebraucht wird, kann auch mit Vertrauen übersetzt werden. Zum Beispiel, wenn Jesus Vater dieser 12-Jährigen, die verstorben war, wenn er ihm sagt, glaube nur, dann sollten wir eigentlich übersetzen, vertraue mir nur. Ja? Denn Jesus ist bereit, ihm zu helfen. Er hat diese Bereitschaft angekündigt und der Mann soll nur weiter vertrauen, dass die Sache gut ausgehen wird. Da ist dieser Mann aufgerufen, in Jesus zu vertrauen. Aber nicht bevor Jesus sich vertrauenswürdig gezeigt hat. Es ist nicht so, dass Jesus den Mann aufruft. Wenn du glaubst, schaffst du Tatsachen. Nein, nein. Jesus schafft die Tatsachen. Und er teilt diese Bereitschaft zu helfen dem Mann mit und er soll dann auf diese Ankündigung, die seiner Bereitschaft, ihm vertrauen. Also, unser Glaube schafft nichts Neues und Gott hilft nicht, wann wir wollen, sondern wann er will. Und nur dann, immer. Wir können Gott nicht beeindrucken, weder durch unseren Glauben, noch durch unser Schreien, noch durch unser Heulen, noch durch unser Stampfen und Toben und was immer wir noch tun möchten. Ja? Sie haben schon manches getan, wenn Gott nicht sofort reagiert, nicht wahr? Analysieren Sie sich selbst einmal, reflektieren Sie mal, beobachten Sie mal sich selbst, wie Sie denken und handeln, wenn die Hilfe nicht dann kommt, wann Sie sie wollten. Das ist eine gute Schule, wenn Sie mal sich Zeit nehmen, zu fragen, wie habe ich dann gehandelt, wie habe ich dann reagiert. Und wenn man sich selbst dann einmal im Spiegel sieht, dann, und weiß, dass Gott durch mich, durch solche Reaktionen überhaupt nicht beeindruckt ist, dann schämt man sich ja. Ich bin vollkommen hilflos. Ich kann nichts tun, um den Arm Gottes zu bewegen. Gott ist vollkommen selbstständig. Das war auch immer so. Auch im Alten Testament hat Gott nur dann geholfen, wo er wollte. Aber das Erfreuliche ist, dass er sehr oft helfen will. Ja, das ist das Erfreuliche. Wenn ich jetzt mir Zeit genommen habe zu sagen, dass Gott nur dann hilft, wenn er will, dann muss aber auch dieses gesagt werden, dass er sehr bereit ist zu helfen. Sehr bereit. Nur nicht immer, wann ich will. Das muss ich mir sagen lassen. Sodass der Psalmist in Psalm 102 schreiben kann, Vers 24, er hat auf dem Wege meine Kraft gebeugt, meine Lebenstage verkürzt. Gott nimmt mir Kraft. Nicht nur hilft er, sondern er kann mir auch Kraft nehmen. Er wird bestimmen, wie viel Energie ich habe. Maß an Gesundheit. Er wird bestimmen, wie viele Tage meine Lebenslänge sein soll. Das müssen wir nicht vergessen. Der Psalmist sagt an einer anderen Stelle, meine Zeit steht in deinen Händen, nicht in meiner Hand, in seinen Händen. Und sogar der Selbstmord steht nicht in meiner Hand. Da bestimmt Gott, ob es gelingen wird oder nicht. Manch einem ist es nicht gelungen. Er macht mehrere Versuche, es gelingt nicht, Gott will es nicht. Wollen wir uns das merken, unsere Zeit steht in seinen Händen. Und wollen wir auch nicht vergessen, wenn wir meinen, dass Israel irdische Verheißungen hatte. Das ganze Volk Israel bestand aus lauter Sündern und hatte letztlich kein Recht auf ein irdisches Paradies oder auf die Erfüllung von Lebenswünschen für diese Welt. So dass es auch in Israel in jener Zeit Menschen gibt, die leiden und Menschen hat, denen es wohl geht. Beides ist damals so gewesen, wie es heute ist. Es hat arme Leute gegeben, es hat reiche Leute gegeben, genau wie es heute gibt. Und die Offenbarung sagt, es wird so bleiben. Die Armen, hatte Jesus schon gesagt, die werdet ihr immer bei euch haben. Ein zweites muss festgehalten werden, die Hilfe, das Maß an Hilfe Gottes im Alten Testament, bis Jesus kommt, bleibt beschränkt. Und jetzt will ich einige Bibelverse mit Ihnen lesen, wenn Sie die Bibel dabei haben. Lange Zeit habe ich jetzt gesprochen und Sie brauchten sie nicht aufzuschlagen, aber jetzt können Sie das, dürfen Sie das. Galater 4, aus diesem Kapitel wurde bereits anfänglich eingangs zitiert. Dort lese ich die ersten vier Verse zunächst, die ersten drei Verse und dann die Verse 8 bis 10. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm, einem Herrn von allem, das heißt auch wenn er Herr wäre von allem, und einem Sklaven kein Unterschied. Hat es zwei Buben oder zwei Jungs, 12, 13 Jahre alt, in einem Haus, Haus eines Reichen, der eine ist der Sohn des reichen Mannes und der andere ist ein Sklave. Und die zwei kennen sich und spielen miteinander. Aber der eine ist Herr des Hauses, potenzieller Herr, und der andere ist Sklave. Solange aber der eigene Sohn des Gutsbesitzers nicht reif ist, noch unmündig ist, sagt Paulus. Und jetzt müssen wir uns in jene Zeit hineinversetzen. Paulus spricht nicht von unserer Zeit hier in Deutschland, 1997. Paulus spricht von einer anderen Zeit, während er lebt, ja, zu seiner Zeit. Er schreibt in die Gegenwartsform, solange der Erbe, nehmen wir jetzt diesen 13-Jährigen, unmündig ist, besteht zwischen ihm, der Herr ist von allem, und einem Sklaven kein Unterschied. Bedenken wir, die Kinder und die Frau eines römischen Mannes waren sein Besitz, sein Eigentum. Konnte mit ihnen machen, was er wollte. Konnte seine Frau austauschen, wenn er wollte. Weitergeben. Es waren andere Zeiten. Und dieses Bild gebraucht Paulus. Zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied, sondern er steht unter Vormündern, Pädagogen und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. So waren auch wir, als wir unmündig waren, als Volk Israel. Das Heil macht mündig. Christus bringt uns in den vollen Genuss der Gotteskindschaft. Das gibt es bis dahin nicht. Merken Sie jetzt? Bis zum Kommen Jesu Christi haben Menschen in Israel, auch wenn sie gottesfürchtig sind, eine andere Stellung vor Gott als wir. Das ist, was ich jetzt sagen will. Die Hilfe Gottes bleibt beschränkt. Das Maß bleibt bei einer gewissen Grenze. Welche Grenze für uns überschritten ist, bei uns ist die Hilfe Gottes größer, aber damals noch nicht. Als wir unmündig waren, waren wir dem Elementaren der Welt, das heißt der ersten Situation dieser Welt, als Leibeigene unterworfen. Vers 8. Damals war es anders, als ihr Gott nicht so kanntet, dass ihr ihn zu schätzen wusstet. Ihr wart denen versklavt, die in ihrer wesentlichen Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, nachdem ihr Gott kennengelernt habt, über Jesus Christus, vielmehr noch von Gott gekannt wurdet, wie wendet ihr euch wiederum um zu den schwachen und armseligen Elementaren, das heißt zum mosaischen Gesetz, welchem ihr wiederum von neuem versklavt zu sein wünscht? Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Und das haben Menschen getan, die unmündig waren. Sie hatten noch nicht das Heil in Christus und sie waren immer noch unter dem Gesetz. Aber kommt Jesus, dann ist man vom Gesetz befreit. Es gab damals, zum Beispiel, sagt der Hebräerschreiber, nicht wirkliche Vergebung. Ich sage jetzt wirkliche. Wir müssen unterscheiden zwischen prophetischer Vergebung, das heißt das Recht auf Vergebung zu hoffen, und eigentlicher existenzieller Vergebung. Hebräer Kapitel 10, 1 bis 4. Da das Gesetz einen Schatten hat der guten Dinge, die kommen, nicht das Ebenbild selbst der Sachen, kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die Hinzunahenden vollkommen machen. Hätten sonst, wenn das Gesetz vollkommen gemacht hätte, hätten sonst ihre Darbringungen nicht aufgehört? Weil die Diensttuenden ein für allemal gereinigt kein Gewissen mehr von Sünden gehabt hätten. Eine Aussage, eine sehr reiche Aussage. Das heißt, wenn die Opfer, die ein Priester, ein israelitischer Sünder, wenn diese Opfer, die man bringt, wenn die wirklich Sünde weggenommen hätten, dann sagt der Hebräerschreiber, hätte man kein Gewissen mehr gehabt von Sünde. Und jetzt sollten wir, die wir kein Gewissen mehr von Sünden haben, weil sie vergeben ist, wissen, was wir zu schätzen haben. Bedenken wir, kein Israelit, noch so fromm, er bringt sein Opfer, aber das Gewissen wird nicht entlastet. Vergessen wir nicht, wir haben ein entlastetes Gewissen. Das ist anders. Dieses Maß ist durchbrochen worden mit Jesus. Aber in jener Zeit lässt Gott das Bild, das Opferbild, darbringen. Das Tier wird geschächtet, es stirbt, aber es ist nur ein Bild von einem Opfer, vom wahren Opfer. Sodass, weil die Sünde des Mannes noch nicht weg ist, sein Gewissen von Gott auch nicht gereinigt werden kann. Ja, was ist es denn Psalm 32? Wohl dem, dessen Sünde von Gott weggenommen ist, ja, gereinigt ist, vergeben. Das ist nicht nach dem Hebräerschreiber hier eigentliche Wegnahme von Sünden, sondern das ist die Vorvergebung, ähnlich wie bei Abraham. Abraham glaubte Gott und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet, angerechnet, gut geschrieben. Ja. Sie bekommen etwas gut geschrieben, aber sie haben es eigentlich noch nicht. Ich denke an das Beispiel, als wir in Nürnberg wohnten. Unser Einkommen kam über die Schweiz vom Ausland. Und da bekam man ein Gutschreiben. Das Geld wurde überwiesen auf unsere Bank in Nürnberg. Und die Bank schickte uns eine Nachricht. Das Geld ist da. Und jetzt hatte ich diesen Schein, dass auf meinem Konto etwas gut, ein Guthaben war. Dankeschön. Ich hatte auf meinem Konto ein Guthaben. Aber ich hatte kein Geld in der Hand. Konnte ich mich freuen? Natürlich konnte ich mich freuen. Es ist Geld da. Mama, wir können wieder kaufen. Oder ja, es gibt wieder Milch. Oder ich kann wieder reisen. Ja. Wir lebten praktisch manchmal von der Hand in den Mund. Nun, jetzt kam wieder eine Benachrichtigung. Ich konnte mich freuen, wie wenn ich Geld hatte. Und das kann auch David tun. Er weiß, wenn er stirbt, geht er in die Gegenwart Gottes. Er hat gleichsam prophetisch die Vergebung Gottes. Gott ist ihm wohlgesonnen. In Anbetracht dessen, dass er glaubt, dass das Lamm, das er dargebracht hat, ein Bild ist von dem messianischen Opfer, das kommen soll. Er glaubt, dass das kommen wird. Und dieser Glaube wird ihm gut geschrieben. Und er darf sich freuen, wie wenn er schon die Vergebung hätte. Er hat die Freude, aber er hat nicht die Vergebung, über die er sich freut. Paradox, ja. Aber man muss sich nur einmal vorstellen, diese Situation. Dieses Bild von unserer Situation in Nürnberg ist ein Beispiel davon. Nun gehe ich mit dieser Notiz zur Bank, gebe sie der Person dort, kein Gespräch, keine Beanstandung, ja, das Geld wird ausgehändigt und ich habe es. Ja. David stirbt und bringt Gott, wie nennt man dieses Stück Papier? Wie? Nein, dass ich von der Nürnberg von der Bank bekommen. Gutschrift? Ja. Es war eine Benachrichtigung, das ist Geld, ja. Eigentlich war es nicht ein Scheck, aber etwas Scheck, ein ähnliches, ja. Es ist genau, ein Scheck ist Überweisung. Und Ich gehe zur Bank und darf nun das Geld abholen. Und mit diesem Bild, da sage ich jetzt, David geht gleichsam mit dieser Bescheinigung zum Himmel und sagt, hier ist, ja, sagt Gott, ich weiß, ja, das war schon längst aufgehoben für dich, hier ist die Freude, kehre ein. Und interessant ist nun etwas, was Jesus seinen Landsleuten sagt. Abraham sah meinen Tag und freute sich. Und ich nehme an, dass Abraham dabei war, als Jesus dabei war, in die Welt zu kommen und wusste, jetzt ist es soweit. Die Verheißung, die Gott mir damals gab, die will jetzt, soll jetzt verwirklicht werden. Er hat sich gefreut. Jetzt kommt Jesus in die Welt. Ja. Er sah meinen Tag und er freute sich. Ja. Wir müssen weiter eilen. Eine alttestamentliche Stelle, bevor ich sie angebe. Noch eine Bemerkung. Wir haben heute den Heiligen Geist, nicht wahr? Damals besitzt ein Frommer nicht den Heiligen Geist. Weshalb ja Jesus selbst noch, weil das vor Pfingsten ist, seinen Landsleuten sagen kann, auch wenn sie fromme Menschen sind, wenn ihr wollt, wenn ihr den Heiligen Geist haben möchtet, dürft ihr Gott darum bitten. Es war aber nicht das Los eines jeden Frommen von vornherein, den Heiligen Geist zu haben. Im Psalm 51 haben wir ein Wort, das leider in einem sehr schönen Chorlied zum Ausdruck kommt. Ich sage leider, weil die Musik, dieses Stück, wunderschön ist. Und man möchte da auf dieses Stück nicht verzichten, aber man muss leider wegen des unbiblischen Textes, weil der Text aus Psalm 51 kommt. Und Psalm 51 ist nicht ein Lied, das ich heute singen kann. Ich kann es lesen in der Bibel. Und ich kann lesen, was David gesungen hat und andere in jener Zeit. Aber ich kann es nicht singen, weil es nicht meine Geschichte ist. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Es ist keine Gefahr. Es sei denn, ich abfallen würde von Gott, da natürlich, aber dann kommt es sowieso. Aber nicht, weil ich etwas stolpere. David war gestolpert. Aber er hing immer noch an seinem Gott, trotz dieses schweren Vergehens. Aber er weiß um die Gefahr. Wieso? Nun, er hat das Vorbild von Saul, dem Gott den Heiligen Geist in der Tat nahm. Bitte Gott, lass das bei mir nicht geschehen. Ich hoffe, dass das nicht bei mir so sein muss. Gott hat es wohl auch nicht getan. Aber das ist eine Bitte, die man vor Pfingsten, in der Zeit, wo das Heil noch nicht angekommen ist, beten kann, wenn man sündigt. Nimm deinen Geist nicht von mir. Also, es ist ein Unterschied in jener Zeit. Und jetzt die andere Stelle, Ezechiel Kapitel 36. Leider hat Luther Hesekiel daraus gemacht. Die Schlachterübersetzung hat es noch richtig. Kapitel 36, Verse 25. Allerdings habe ich nicht die Schlachterübersetzung, aus der ich lese. Ich habe sie hier, aber ich lese nicht daraus. Ezechiel 36, 25 bis 27. Und ich werde reines Wasser über euch sprengen, so dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Und ich werde das Herz von Stein aus eurem Fleisch auf die Seite tun. Und ich werde euch ein Herz von Fleisch geben. Merken wir, nicht ich tue es, sondern ich werde es tun. Und meinen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich werde dieses tun, damit ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte wahrt und sie tun werdet. Eine Verheißung auf eine kommende Zeit, die noch nicht da ist. Mit anderen Worten, ein Israelit jener Zeit, auch wenn er fromm ist, hat nicht den Geist Gottes notwendigerweise. Die Rettung ist noch nicht da, aus einem ganz einfachen Grund, weil der Retter noch nicht da ist. Bevor der Retter da ist, kann es keine Rettung geben. Und da haben wir weitere Stellen, 2. Korinther 3, Vers 6. Der auch uns tüchtig machte, Diener zu sein eines Bundes, nicht des Gesetzes, das heißt des Schreibens, sondern des Geistes, denn das Gesetzesschreiben tötet, aber der Geist macht lebend, und dieser Geist ist inzwischen gekommen. Lukas 16, Vers 16. Das Gesetz und die Propheten waren bis Johannes. Sehr klar. Das Gesetz und die Propheten bis Johannes. Ab dann wird das Königreich Gottes als gute Botschaft gesagt. Mit Jesus kommt die Rettung in die Welt, die gute Botschaft. Und wenn er das Werk von Golgatha vollbracht hat und auferstanden ist, gen Himmel gefahren ist und den Geist sendet, dann kann das Heil in der Menschheit ausgeschüttet werden und genossen werden. Also, wir halten fest, vor Christus war das Heil immer nur eine Hoffnung. Es bleibt, wie Jakob damals betete, Herr, ich warte auf dein Heil. 1. Mose 49. Welch eine Freude, als nun dieses Heil endlich nach so vielen Jahren Verheißung und Vorbereitung kam, sodass ein Simeon, als er dieses Heil in Personform in seinen Armen hielt, sagen konnte, meine Augen haben deine Rettung gesehen. Jetzt müssen wir eines festhalten. Wir müssen unterscheiden zwischen wir haben dreierlei eigentlich. Das sind drei Themen in diesen Tagen. Wir haben die Zeit der Vorbereitung, dann haben wir die Ankunft des Heils und dann haben wir den Tag des Heils. Und die Ankunft des Heils ist nicht eine besondere Zeit, die zwischen den anderen zwei Zeiten wäre, sondern sie ist die letzte kurze Zeit der Zeit der Vorbereitung. Das heißt, die Ankunft des Heils ist im Grunde eine letzte Vorbereitung des Heils. Das heißt, bis ich es genießen kann, muss Jesus es wirklich zubereiten. Er muss Vorkehrungen treffen, sodass Jesus der eigentliche Vorbereiter oder Zubereiter oder Vorkehrende dieses Heils ist. Mit anderen Worten, die Zeit der Vorbereitung oder des Wartens auf das Erleben des Heils geht genau bis zu Pfingsten. Aber von Jesu Geburt bis zu Pfingsten haben wir die Ankunft des Heils. Und diese kurze Zeit ist sehr, sehr wichtig, denn sie ist tatsächlich die Mitte der Geschichte. Darum geht es eigentlich. Diese Etappe überschneidet also die vorige Etappe der Vorbereitung. Das verheißene Heil kommt in der Person von Jesus Christus. Der Prophet Jesaja rief einmal aus in Jesaja 64, Vers 1. O, dass du den Himmel zerrissest und herabkämest. Das hat er getan. Dieses Gebet wurde erfüllt zu Bethlehem. Gott hat den Himmel zerrissen, eigentlich schon vorher in Nazareth, denn die Zeugung fand schon vorher statt. Aber Jesus kommt dann auf die Welt und erscheint dann in Bethlehem. In Titus 2 lesen wir, es ist erschienen die Gnade Gottes. Vorher war sie da, aber sie war nicht erschienen in dieser Personenform, als der Retter kam. Wenn das Heil kommt, dann ist es Gott selbst, der kommt. Einmal in seinem Sohn und einmal in seinem Geist. Der Engel sagt in Lukas Kapitel 2, Vers 11, euch, sagt es den Hirten, euch ist heute der Retter geboren. Der Retter ist jetzt da. In Lukas 2, Vers 30 lesen wir, das Wort, das ich vorhin von Simeon zitierte, weil meine Augen dein Rettendes gesehen haben, das heißt das Mittel zur Rettung. Dieser Sohn erfüllt nun alle Voraussetzungen für einen richtigen Retter. Wenn Gott retten will, braucht es den richtigen Retter. Erstens erfüllt er die Voraussetzung der Gottheit. In der Bibel wird klar, dass nur Gott dem Sündermenschen helfen kann. Kein Mensch kann einen anderen Retter retten. Das wird sehr deutlich im Hiob-Buch. Kein Mensch kann dem anderen helfen. Denn jeder Mensch ist des Todes schuldig. Wollte jetzt ein Mensch für den anderen sterben, ginge das nicht. Er kann nicht zweimal sterben. Er muss zunächst einmal für seine eigene Schuld sterben, sodass er nicht für die Schuld eines anderen sterben kann. Würde er es tun wollen, wäre der Tod, den er an der Stelle des anderen sterben will, sein eigener Tod zuerst. Und nachdem er gestorben ist, kann er nicht einmal, nicht zum zweiten Mal sterben, nicht noch einmal sterben. Sodass nur Gott selbst helfen kann. Und Jesus macht deutlich, dass er der Gott ist, der helfen kann. Das wird sehr eindrücklich. Einmal, ich glaube, es war in Nazareth, Jesus ist dort in einem Haus und lehrt. Und das Haus, ich weiß nicht, wie groß es war, aber es war gefüllt von Menschen, die ihm zuhörten. Es sind auch Pharisäer offenbar dort von Jerusalem. Was der Anlass war, dass sie hier oben in Galiläa war, weiß ich nicht. Vielleicht sind sie einfach auch mal Jesus kritisch nachgelaufen und haben ihn immer wieder gehört. Und sie kennen die Geschichte, nicht wahr? Da wird ein Kranker durch das geöffnete Dach vor Jesus runtergelassen. Und Jesus maß sich an, ja, in Anführungsstrichen, diesem Mann zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und da sagen diese Pharisäer bei sich im Herzen, sie sagen es nicht laut, wie kann dieser, der nur ein Mensch ist, Sündenvergebung? Das kann nur Gott. Jesus kann Gedanken lesen. Er wusste genau, was sie dachten und sagt ihnen nun, fängt ein Gespräch. Er antwortet auf diese Gedanken in ihr Herzen. Was werden die wohl überrascht gewesen sein, ja? Und schon dieser Gedanke oder diese Tatsache, dass Jesus wusste, was in den Herzen war, hätte sie zu denken geben müssen. Was ist das für ein Mann, der vor uns hier steht? Niemand kann Sünden vergeben als nur Gott. Mit anderen Worten, dieser könne nicht Gott sein. Ein Mensch könne nicht Gott sein. Und jetzt fordert Jesus sie gleichsam heraus. Kann gleichsam sagen, gut, eine Frage, was ist jetzt einfacher, diesem Menschen zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause, mit anderen Worten, du bist geheilt, oder zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Von der Warte der Pharisäer aus gesehen, war beides eine Sache, die nur Gott tun konnte. Beides war, das eine war so unmöglich für einen Menschen zu tun als das andere. Und jetzt sagt Jesus, damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen, eine Formulierung für Gott in Menschengestalt aus Daniel, damit ihr wisst oder damit ihr das wissen dürft, dass des Menschen Sohn die Autorität, das Recht hat, Menschen die Sünden zu vergeben, sage ich jetzt zu diesem, nimm dein Bett, steh auf und geh nach Hause. Und das hat er getan. Mit anderen Worten, er hat das eine getan, was nur Gott tun konnte, weshalb der Beweis geliefert war, dass er Gott war, und somit auch der Beweis geliefert war, dass er das andere sagen durfte. Dir sind deine Sünden vergeben. Und die Pharisäer, wenn sie ehrlich gewesen wären, hätten jetzt überzeugt sein sollen, aus drei Gründen. Aus dem Grund der Allwissenheit, er wusste, was in den Herzen war, aus dem Grund der physikalischen Heilung und aus dem Grund, dass er, nun das waren eigentlich die zwei, dann hätten sie wissen sollen, dass er Sünden vergeben durfte. Nur Gott kann retten. Er ist auch der Sündlose, der für andere sterben kann. Wenn er Gott ist, ist er sündlos. Und die Auferstehung bescheinigt ihm seine Gottheit und seine Sündlosigkeit. Petrus sagt, der Gerechte gab sein Leben für Ungerechte, damit er uns zu Gott führte. Dieser Sohn Gottes, der Gott in Menschengestalt ist, identifiziert sich mit dem verlorenen Menschen, wird eins mit ihm, teilt sein Los und stirbt seinen Tod. Sodass wir in Jesaja 53 lesen, wahrlich, er trug unsere Krankheiten und unsere Schmerzen. Er lud sie auf sich. Und wir hielten ihn für einen Getroffenen, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch wegen unserer Übertretungen war er verwundet, nicht wegen seiner eigenen. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden wurde auf ihn gelegt und durch seine Striemen wurden wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir wandten uns ab von Gott. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Wie ich am Anfang sagte, jeder hat die Tendenz, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Und Jahwe, der Gott Israels, hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ich diese Begebenheiten, zwei Begebenheiten, Ihnen schon einmal erzählt habe, aber wenn, dann war es schon vor Jahren, vor vielen Jahren jetzt, als ich noch ein Jüngling war, im Dienste des Herrn unter Kindern in Kanada, da hatten wir während des Sommers Kinderstunden für Kinder in den Ferien am Vormittag. Wir gingen von Haus zu Haus auf dem Land, das war weit und breit keine Ortschaft, und man hatte Schulen gebaut auf dem freien Feld, alle paar Meilen, wo die Kinder dann zur Schule gehen konnten. Und eine solche Schule bekamen wir zur Verfügung gestellt für diese Kinderarbeit, um ihnen das Evangelium zu sagen. Und so haben wir in den Morgenstunden auf verschiedene Art und Weise mit Spiel und Bibelarbeit und Geschichten versucht, ihnen das Evangelium zu sagen. Haben auch klar gemacht, dass Jesus eine Antwort von uns haben möchte. Und eines Tages war ein Junge von etwa 12 Jahren zu weit, kam zu mir und sagte, er wollte zu Jesus kommen. Gut, sagte ich, wir gehen alleine. Und dann gingen wir hinter ein Gebäude, das auf diesem Hof war, und wir haben zusammen gesprochen. Und ich habe Jesaja 53 mit ihm aufgeschlagen, diesen Vers in Jesaja 53, Vers 5. Fürwahr, er trug unsere Schuld. Und ich will es Ihnen einmal lesen, so wie ich es diesen Jungen lesen ließ. Ich sagte zu ihm, er hieß Walter, du kannst diesen Vers so lesen. Doch wegen Walters Übertretungen war er verwundet, wegen Walters Missetaten zerschlagen. Die Strafe zu Walters Frieden wurde auf ihn gelegt und durch seine Striemen wurde Walter geheilt. Das hat er getan. Und er kam ins neue Leben. Es war eine große Freude, diesen Jungen zum Herrn zu führen. Viele Jahre später war ich Evangelist hier in Deutschland. Es war im Ruhrgebiet, glaube ich. Und ich erzählte diese Geschichte. Ich weiß nicht, was mein Text war, aber um es deutlich zu machen, erzählte ich diese Geschichte von Walter, der seinen Namen in diesem Vers geschrieben hatte. Und damals hatten wir die Gewohnheit, zu sagen, wenn jemand nicht ganz alleine fertig werden konnte mit dieser Frage, könnte er sich bereitstellen. Wir wären bereit, mit irgendjemandem zu sprechen. Wir haben nicht nach vorn gerufen, sondern einfach bekannt gemacht, wenn jemand Hilfe braucht. Ansonsten könnte man alleine zu Jesus kommen, aber wenn man Hilfe bräuchte, stünden wir bereit. Kaum war die Versammlung zu Ende, dann kommt im Gang entlang ein verhältnismäßig noch junger Mann und sagte zu mir: Ich heiße Walter. Wunderbar. Er wollte damit sagen, ich bin auch ein solcher. Und dann hat er seinen Namen in Jesaja 53 gelesen. Nun, man muss nicht gerade Walter heißen. So steht es nicht in der Bibel. Es steht dort uns. Und das trifft zunächst für Israel zu. Aber wir erfahren, dass der Erlöser Israels der Erlöser der ganzen Welt geworden ist. Das hat Jesus sehr deutlich gemacht, als er zu einem jüdischen Theologen sagte: Ihr wollt nicht zu mir kommen, zu uns kommen. Ihr glaubt nicht. Er sagt uns, weil Johannes schon dieselbe Botschaft gesagt hatte: Ihr wollt nicht Buße tun. Ja. Aber aus Gnade hat ihm doch das Evangelium gesagt. Und dann sagt er zu ihm: So auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die ganze Welt, nicht nur Israel, nicht nur ihr dürft kommen und wollt nicht. Ja. Er ist wahrscheinlich doch gekommen. Die späteren Ereignisse scheinen es zu belegen, dass er doch gekommen ist. Er scheint ein stiller Glaubende an Jesus gewesen zu sein, Nikodemus. Aber ihm, diesem Theologen aus Israel, macht Jesus deutlich: Über die Grenzen von Jesus, von Israel hinaus, ist er der von Gott Gesandte, den Gott hingibt, aufgibt, abgibt, in die Ausweglosigkeit, in die Hölle, in die Verwerfung von Gott, in den letzten Abstand von Gott und holt ihn dann wieder zurück durch die Auferstehung. Holt ihn wieder zurück und so ist er auch unser Heiland geworden, sodass jeder von uns seinen Namen hineinschreiben kann, darf. Und wenn Sie das noch nie getan haben, vielleicht nicht gerade auf diese sehr plastische Weise, dann auf eine andere Art und Weise, schön, dann freuen wir uns darüber, über dieses Heil in Christus. Hätten Sie es aber noch nie getan bis jetzt, dann tun Sie das doch heute, bevor Sie sich schlafen legen. Sie dürfen das. Und Jesus verspricht uns sofort, das Heil zu geben. Wir beten zum Schluss. O Herr, wir danken dir für dein großes Heil, das gekommen ist. Wir danken dir, Herr, dass du treu gewesen bist nach tausenden von Jahren, in denen man gewartet hatte, bist du gekommen. Und jetzt wissen wir, du bist ein Gott der Treue, auch wenn es lange dauert. Du bist ein Gott, der rettet. Und wir danken dir, dass wir diese Rettung erlebt haben, dass wir die Befreiung, die Reinigung unseres Gewissens erlebt haben, dass wir in der Freude der Gnade stehen dürfen, in der Freude des Heiligen Geistes. Hilf uns, Herr, uns wirklich über dich froh zu werden. Bewahre uns, Herr, davor, dass die Nöte dieser Welt, die doch eigentlich nebensächlich sind, uns unsere Freude überschatten. Hilf uns, Herr, uns über diese eigentliche Rettung uns immer wieder zu freuen. Und jetzt bitten wir dich, Herr, schenk uns nach deinem Willen ein gutes Nachhausekommen und, wenn es dein Wille ist, ein wie neues Zusammenfinden morgen früh, um uns dann weiter über dich und deine Sache zu unterhalten. Amen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.